Der offizielle Löwen-Podcast mit interessanten Gästen rund um Münchens große Liebe. Von echten Löwen für echte Löwen. Das Wohnzimmergespräch von der Grünwalder Straße. Und Gastgeber ist Jan Mauersberger.
Und damit ein herzliches Willkommen zum offiziellen Löwen-Podcast. Wir sind zurück zu Teil 2 der zweiten Halbzeit mit unserem Premierengast Michael Köllner. In der ersten Folge haben wir von dir gehört, warum du schon 2004 einmal in München warst und dass Empathie dein Erfolgsrezept ist. Also für alle, die diese Folge noch nicht gehört haben, einfach nachhören. Es lohnt sich wirklich und man bekommt nochmal wirklich einen ganz anderen Eindruck von dir. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist die aktuelle Lage und die Zwangspause des Fußballs. Wie arbeitet Michael Köllner in der aktuellen Situation?
Ja, ist schon schwierig, momentan die Mannschaft so im Laufen zu halten. Aber ich denke trotzdem, es gelingt uns. Und das ist das Wichtigste immer, man braucht Lösungen und darf sich jetzt nicht mit den Problemen beschäftigen, sondern muss Lösungen finden. Ja, ich versuche so in der Woche jetzt, wie gesagt, wir haben jeden Tag um 9 Uhr eine gemeinsame Workout-Einheit, also eine Fitness-Einheit, die wir gemeinsam machen. Ich quäle mich da auch mit, so über eine Videokonferenz, weil wir, unser Athletiktrainer Matthias Luginger, praktisch immer jeden Tag unterschiedliches Thema immer, mal Beinkraft, mal Oberkörper, mal Stabilisation. Und einmal in der Woche haben wir jetzt eine Yoga-Einheit dazwischen genommen. Und so ist praktisch beginnt der Tag. Und dann gibt es dann damit auch noch eine Laufeinheit. So sind die Spieler praktisch beschäftigt und ich versuche halt, wie gesagt, bin ich da immer zugeschaltener in der Videokonferenz, dass wir da meine Stimme zu Beginn mal hören, zum Ende, dass ich da trotzdem den Kontakt darüber habe. Ansonsten bekommt ihr jeden Tag eine E-Mail oder eine WhatsApp-Nachricht, wo draufsteht, was am nächsten Tag ist. Ein paar Dinge für den Kopf, ein bisschen was zum Nachdenken, ein bisschen was für die Seele. Und dann versuche ich jetzt so alle 2-3 Tage, mindestens also zweimal die Woche, mit jedem Spieler lange zu telefonieren, dass ich da auch, so mal das persönliche Gespräch mit dem Spieler habe, so was bewegt ihn zu Hause, kommt das Programm bei ihm gut an, was müssen wir zukünftig vielleicht verändern. Und habe aber trotzdem das Gefühl, dass wir alle gut arbeiten und dass sich die Spieler trotzdem auch alle positiv und optimistisch und hoffnungsvoll für die Zukunft sind.
Und nutzt du die Zeit für dich selber? Du hast gesagt, dass du gerne liest. Hast du da jetzt vermehrt für Zeit? Oder?
Ja gut, vor 60 habe ich eher ein halbes Jahr eine Zwangspause einlegen müssen, die dann im Nachhinein gut war. Aber die empfindet man im ersten Moment natürlich nicht als super Pause und läuft mit erhobenen Armen durch die Gegend. Und von dem her, wie gesagt, ändert sich jetzt eigentlich komischerweise zu der Zeit eigentlich wenig, außer dass ich jetzt ins Café nicht mehr gehen darf oder so, jetzt halt mal in Geschäfte rein. Das fehlt einem schon, so mal dieser soziale Kontakt. Aber ansonsten sind wir viel zu Hause und das ist jetzt auch aktuell genauso. Ich mache mein Sportprogramm und das kann ich jetzt jeden Tag machen. Wie gesagt, bin jetzt in dieser Fitness einer mit der Mannschaft jeden Tag drinnen. Das fällt mir schwer. Wie gesagt, Stabilisationsübungen, Rumpfkraft, solche Dinge, die man eigentlich machen sollte. Aber da bin ich in dem Punkt, bin ich ein bisschen schlampig. Lese aber gern. Und wie gesagt, nutze aber auch, wenn die Sonne scheint, dass ich mich mal draußen hinsetze und einfach faul in die Sonne schaue und einfach so die Seele ein bisschen baumeln lasse.
Du hast gerade gesagt, ihr gebt den Spielern täglich Denkaufgaben. Was kann ich mir darunter oder was können wir uns alle darunter vorstellen?
Ja, Denkaufgaben, nicht? Also keine mathematischen Aufgaben, aber ich glaube, dass ich mir jeden Tag so eine Geschichte oder grundsätzlich, was momentan für uns so momentan so bewegend ist, dass ich da versuche, es auch über die Geschichte bestimmte Dinge einfach auch Impulse zu setzen bei den Spielern, dass sie mal darüber nachdenken. Und so kommt jeden Tag eine Geschichte, versuche ich da immer den Spielern mitzugeben, dass sie, wenn sie abends, bekommen sie in der Regel am Abend vorher diese Mail zugeschickt, dass sie dann am Abend nochmal zu Hause auch nochmal was zum Lesen haben und dadurch auch vielleicht für sich auch mal auf die Gedanken in eine bestimmte Richtung gelenkt werden.
Ich war ja auch das ein oder andere Jahr als Profi unterwegs und habe auch, ach Gott, wahrscheinlich mehr als 20 verschiedene Trainer gehabt. Ich glaube, allein bei den Löwen waren es 5 unterschiedliche. Einen solchen Umgang habe ich wirklich noch nie mitbekommen. Ist das dein eigener Weg? Weißt du, hast du mal mitbekommen, auch von Kollegen, wie da der Umgang ist?
Keine Ahnung, also das weiß ich nicht, aber die Menschen stehen im Vordergrund und natürlich auch, ich sehe es immer so, wie würde ich gern behandelt werden. Und wenn ich weiß, ein Spieler, viele sagen, das ist ein super Job und Fußballprofi ist das Schönste. Ja, manchmal, aber ich weiß auch, da steckt extrem viel Stress dahinter, extrem viel Erwartungsdruck. Und dann reden wir von Spielern, die sind 20, 21, 22, die sollen dann vor 15.000 Zuschauern ausverkauft das Grünwalder Stadion, sollen den Druck standhalten. Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass man ja die Spieler in ihre Persönlichkeit so voranbringt. Und für mich, wie gesagt, geht es einfach darum, ich will mit den Spielern gut umgehen, will aber auf der anderen Seite ja, dass jeder seinen Raum bekommt zu wachsen. Also ich bin eigentlich nie in der Kabine, ist für mich ein Taburaum eigentlich, das ist ein Spielerbereich. Bin eigentlich nur unten, wenn es ja, Videoanalysen gibt oder Besprechungen. Ansonsten sehen mich die Spieler den ganzen Tag eigentlich nur dann draußen auf dem Platz oder wenn wir dann bei mir im Büro was zu besprechen haben. Und deswegen, wie gesagt, ist es für mich ja wichtig, die Spieler brauchen auf der einen Seite ihren Raum, wo sie wachsen können, wo sie sich auch selber verwirklichen können. Auf der anderen Seite ja, versuche ich trotzdem, ja, irgendwo den Spielern ein bisschen was mitzugeben. Sei es jetzt, ja, jetzt immer jüngst mit Stefan Lex und Marius Wösch, zwei junge Familienväter, die jetzt einen Nachwuchs bekommen, das erste Kind bekommen. Da geht es ja darum, wie erzieht man Kinder. Ich denke, alle solche Themen, die uns dann trotzdem die Jungs beschäftigen, versuche ich da immer ein bisschen Input zu liefern. Und dann kann jeder für sich entscheiden, ja, nehme ich das an oder interessiert es mich nicht. Und dann kann er gerne im Kopf mal auf Durchzug schalten. Aber wichtig ist, dass man trotzdem versucht, sich einfach mit den Spielern zu beschäftigen und mit jedem Einzelnen zu beschäftigen. Und das ist von 1 bis 29, momentan natürlich auch ein großer Kader und natürlich auch mit dem Staff. Also wir 10 Leute, die jetzt um die Mannschaft drumherum sind. Deswegen ist es schon wichtig, dass man als Cheftrainer dieser Aufgabe, glaube ich, auch nachkommt und am Ende hoffentlich auch gerecht wird.
Also du gibst wirklich deine geballte Lebenserfahrung aus ja, jetzt 50 Jahren wieder.
Ja, ich habe davon profitiert und wie gesagt, ich versuche für mich immer, das immer zu reflektieren, was hat dich am Ende ja, im Leben weitergebracht. Und ich war immer froh, ob das jetzt mit 15, 16, 17 war, wie ich bei der Bergwacht in Fuchsville war oder wie ich auch Fußball gespielt habe und bin dann so als junger Spieler, habe ich dann Trainer gehabt, eine war Bäckermeister bei uns im Ort und der hat mich damals in der C-Jugend trainiert. Und da war ich immer dankbar drüber, wenn der ist jeden Früh um eins in die Backstube gegangen, bis mittags gearbeitet, hat dann 2-3 Stunden geschlafen, ist dann wieder ins Training zu uns. Da habe ich für den also immer einen heiden Respekt gehabt, dass sich jemand, ja, das hat er nicht für sich selber getan, das hat er für uns getan, für mich. Und von dem versuche ich das auch ein Stück weit auch wieder anderen auch wieder zurückzugeben. Oder wie jetzt in der Bergwacht, wenn einfach dann Leute mit dir, die 50, 60 Jahre sind und einfach vor ihrem Leben und wie sie über bestimmte Dinge denken, was sie früher so erlebt haben, das einfach weitergegeben haben. Und da habe ich enorm davon profitiert und das versuche ich natürlich auch ein Stück weit auch. Ich habe auch schon einiges erlebt. Ich habe für Mister erlebt, für Mister selber gemacht. Und das versuche ich auch den Spielern mal zu sagen, dass es nicht so toll ist, was ich in der Vergangenheit immer gemacht habe, aber dass ich daraus gelernt habe. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man einfach über Dinge spricht und dann einfach auch Meinungen einholt. Und am Ende muss aber jeder für sich selber seinen eigenen Weg dann gehen. Und das hoffe ich, dass es auch, und da bin ich ja guter Dinge, dass es jeder bei uns in der Mannschaft seinen eigenen Weg richtig gut gehen wird.
Ist natürlich klar, dass ich nachfragen muss, was das so für ein Mist war.
Ach Gott, ja. So wie es jeder andere ja. Wir haben früher auch viel getrunken, sonstiges gemacht. Viel Unfug einfach getrieben und ich war in der Schule, glaube ich, bei jedem Unfug war ich, glaube ich, in der ersten Reihe. Ich war nie in der zweiten Reihe und habe viel Mist gemacht, auch viele Leute geärgert, Lehrer. Da, wenn ich heute noch darüber nachdenke, da wird mir teilweise richtig schlecht. Aber das hat wahrscheinlich auch zum Erwachsensein notwendig und das war jetzt so mein Weg und mein Leben. Und deswegen, wie gesagt, es ist immer gut, wenn man so mit Spielern darüber spricht, dass jeder für sich auch, glaube ich, dann trotzdem über sowas auch vielleicht seinen eigenen Weg finden wird. Und das, glaube ich, ist immer das Wichtigste.
War das auch der Grund, warum du nie Fußballprofi geworden bist?
Ich war einfach zu schlecht. Also, ich konnte nicht so gut spielen wie du und wie viele in meiner Mannschaft. Auch wenn ich jetzt bei der Globapier Challenge das richtig gut ausgeschaut habe.
Das sah aber sehr gut aus.
Ja, aber ich habe alles das gekonnt, was man heute im Fußball eigentlich nicht will. Ich konnte nur mit einem Bein spielen. Ich war zum Laufen ohne Ball nicht zu gebrauchen, mit Ball ging es einigermaßen, zum Ball laufen ohne Ball. Und ich habe nur die Dinge gemacht, die ich wollte. Also alle Themen, die man eigentlich jetzt den Profifußball nicht unbedingt brauchen kann, sondern wir brauchen beidbeinige Spieler, wir brauchen Spieler, die ohne Ball viel unterwegs sind, wir brauchen Spieler, die sich irgendwo in die Mannschaft einordnen und auch den Plan, den ein Trainer auch vorgibt, am Ende auch umsetzen soll. Und von dem her hat der liebe Gott das schon alles gut geregelt. Der hat sich relativ früh entschieden, mein Knie außer Gefecht zu setzen, weil sonst hätte ich es vielleicht nicht kapiert und hätte nicht früh genug im Fußball mich umorientiert. Und dadurch bin ich ja relativ früh Trainer geworden und bin jetzt schon fast 30 Jahre Trainer. Also von dem her, wenn ich jetzt 50 bin, denke ich, ist das schon eine wertvolle jetzt Erfahrung gewesen und habe jetzt auch über viele Jahre, glaube ich, eine wertvolle Erfahrungen sammeln können, die mir jetzt am Ende auch zugutekommen.
Du bist aber nicht nur ein Trainer auch für die 60er, für alle 60er, sondern du bist im Prinzip ja aber auch ein Ansprechpartner, ein Autor für alle Kids da draußen, die Fußballprofi werden wollen, gell? Du hast auch ein Buch geschrieben über deine Zeit oder über deine Erfahrungen, die du 12 Jahre beim DFB als Stützpunktkoordinator sammeln konntest, der Weg zum Fußballprofi.
Ja, also ich habe jetzt das dritte Buch ist jetzt auch schon fertig. Da bin ich momentan noch dabei, deswegen ist die Pause ganz gut. Ich muss ein paar Grafiken nun nacharbeiten. Also ich habe gesagt, vor vielen Jahren mit Günter Brandl schon ein Buch geschrieben, so Spielfähigkeit im Fußball. Da ging es einfach so ein Werkzeugkasten für einen Trainer. Wie kann er bestimmte Themen angehen? Und das zweite Buch war dann eher so, weil ich dann ja, in meiner Zeit beim DFB halt viele Eltern auf mich zugekommen sind, viele Spieler, ja, was muss ich tun, dass ich Profi werde? Und die waren dann so mit 12, 13, 14 vielleicht begabt, haben Talent gehabt. Und dann haben sie die Fragen dann wiederkehrend gewesen. Oder jetzt auch im Freundeskreis, die dann einen 6-jährigen Sohn haben oder Mädchen und sagen, ja, soll der jetzt Fußball spielen, was soll der machen? Und diese ganzen Fragen habe ich dann immer versucht in ein Buch zu packen. Und jetzt bin ich momentan eigentlich abgeschlossen seit November schon mit dem Buch, das jetzt dann hoffentlich im Sommer auf den Markt kommt, ein Trainerhandbuch. All das, was ich jetzt praktisch so als Trainer, sei es jetzt in Nürnberg, als NLZ-Leiter, als Profitrainer, versucht da in ein Buch zu fassen. Einfach da so einen gewissen Struktur für einen Trainer in so ein Handbuch zu fassen. Und von dem her ist es auch für mich eine wichtige Phase, immer Bücher zu schreiben. Da reflektierst du dich enorm. Das wirst du normal so nicht machen. Du denkst dir über jedes, was du niederschreibst, am Ende nach und erkennst dadurch auch teilweise auch, was du für Dinge besser machen musst und was du Dinge dann nicht mehr machen musst. Und von dem her bin ich froh darüber, dass ich jetzt drei Bücher, aber ob ich jetzt nochmal ein viertes mache, weiß ich noch nicht, aber drei Bücher sind anstrengend und vor allem, ob es eine perfekte Reflektierung und eine Reflexion für dein eigenes Tun.
Apropos Lesen, ich habe auch deine Zusammenfassung über deinen Werdegang auf deiner Homepage gelesen. Da kommt vor allem ganz, ganz viel das Wort oder die Redewendung aus dem Herzen heraus. Und deswegen auch hier in unserem Intro eben die Zusammenfassung, er ist ein Mann, der aus dem Herzen heraus entscheidet. Ist das so dein Leitspruch fürs Leben?
Ja, schon. Also für mich sind zwei Dinge wichtig. Also auch, dass ich so meinem Herzen folge. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch. Und das Zweite ist, das sind dann am Ende ja deine Gedanken. Und wir werden da sicherlich auch ein Stück weit vom Herzen raus geleitet. Und Marc Aurel, um mal so ein Zitat mal zu bringen, weil das macht sie in einem Podcast bestimmt richtig gut, dass der Marc Aurel hat einmal gesagt, oder ist zumindest schriftlich überliefert, das Glück deines Lebens hängt von der Beschaffenheit deiner Gedanken ab. Und das, glaube ich, ist das A und O im Leben. Wenn du negative Gedanken hast, dann wirst du irgendwann auch in diesen negativen Gedanken wirst du drinnen sein. Und das ist für einen Spieler so, aber ist für das normale Leben so. Und das, glaube ich, ist auch für die jetzige Zeit so. Du musst einfach trotzdem versuchen, positiv zu bleiben, positiv zu denken, an Optimismus zu haben, die Hoffnung zu haben. Und Angst oder die Themen, die jetzt, glaube ich, auch momentan jetzt so außerhalb des Fußballs groß aufkommen, das ist ein Fußballprofi schon, glaube ich, viel erlebt, Angst zu haben in einem Spiel, Angst zu haben zu versagen, Angst, den Druck nicht standzuhalten, Angst, die Erwartungen der Fans nicht gerecht zu werden und des Vereins, dass die Themen einfach dann, wenn du so unterwegs bist, hast du keine Chance im Leben, da wirst du nur scheitern und deswegen ist wichtig, wie gesagt, jetzt auch, dass deine Gedanken einfach positiv sein müssen und das versuche ich auch so mit unseren Spielern auch. Das ist, glaube ich, oft wichtiger als ein Training, dass du den Kopf so einstellst, dass du am Ende ja erfolgreich sein kannst. Und wie gesagt, und deswegen ist für mich meine Gedanken ganz, ganz wichtig auch. Und das finde ich ja, was aus dem Innersten von meinem Herzen kommt. Und deswegen, wie gesagt, da bin ich immer gut gefahren. Ich habe nur immer Schmerzen im Leben gehabt, wenn ich meinem Herzen nicht gefolgt bin. Und deswegen bin ich seit vielen Jahren eigentlich, habe ich jetzt ein gutes Gespür entwickelt, dass ich das, was da innen drinnen schlägt, aber das, was auch das am Ende mir an Sinn mitgibt und an Leitspruch mitgibt, dass ich da jetzt immer mehr hören kann und immer mehr reinhören kann und das am Ende ja dann umsetzen kann.
also zumindest seit 10 Jahren, die Zeit, die du mit deiner Lebensgefährtin zusammen bist und auch mit deinen 2 Kindern. Den einen hast du sogar mal trainiert, gell?
Ja, ja, den Kleinen habe ich ja ein paar Jahre trainiert, sei es jetzt also bei Regensburg, da bin ich damals als 10-, 11-, 12-Jährigen, waren wir schon miteinander im Team. Dann in Nürnberg, war dann in der U19, in der U21 und ich war dann Profitrainer, war ein paar Mal dabei, hat sich leider dann das Kreuzband gerissen. Und jetzt habe ich zum Glück ist wieder gut beieinander. Liefert uns momentan in der schwierigen Phase auch für die Spieler. So kleine Trainingsvideos mache ich momentan mit ihm, weil die Spieler muss ich jetzt ja irgendwo anderweitig auf Trab halten. Und dann kriegen die immer so kleine Videos, kleine Fußballsequenzen zugeschickt, wo man zu Hause im Garten, im Wohnzimmer trainieren kann. Und das nimmt der Alex immer auf. Und von dem her, wie gesagt, wir machen viel zusammen und hoffe, dass es auch in der Zukunft so bleiben wird.
Dass er kicken kann, hat man gesehen. Das war wahrscheinlich dein kongenialer Partner bei der Klopapier-Challenge.
Ja, ja. Er hat jetzt so also ein eigenes, gibt es so, macht so Videos jetzt auf so Instagram und auf so einer Webseite, wo dann bestimmte so Technik-Sachen einfach dann auch produziert in der Garage bei uns und hat da eine Liebe dabei entwickelt. Toll. Ja, und wie gesagt, mit der Klopapier-Challenge alleine ist nicht geschafft. Also ich musste hin und wieder mal das Klopapier rüberspülen, dass ich wieder durchschnaufen kann, bevor dann ich wieder dann zu Zug gekommen bin.
Wenn wir uns jetzt mal deine Station anschauen, du bist immer in Bayern geblieben, bist sehr heimatverbunden, sehr familienverbunden und ich glaube, du hast mal eine Anfrage aus England gehabt, auch da hat das Herz nicht sein Ja-Wort gegeben.
Ja, es ist zufällig, natürlich fühlt man sich in der Heimat wohl, keine Frage, also verkenne meinen bayerischen Dialekt und den werde ich ja nicht verkennen, weil ich glaube, nicht bloß jetzt in der jetzigen Zeit, aber grundsätzlich finde ich einfach Menschen, die einfach ihre Herkunft nicht verleugnen, die einfach auch dazu stehen, finde ich für mich wichtig, das ist für mich auch ein Stück weit Rückgrat zeigen. Wie gesagt, aber es hat sich einfach von dem her nicht ergeben. Ich habe mich schon früher mal gefragt, ich bin eigentlich nur immer in Franken unterwegs gewesen. Und das ist für einen Oberpfälzer dann nicht unbedingt immer das Territorium, wo man unbedingt gerne sein möchte. Aber wie gesagt, in Franken, ob das jetzt in Hofer, in Fürth oder in Nürnberg, hat mir auch super gefallen. Und wie gesagt, war auch gerne in Regensburg Trainer. Und wie gesagt, um für Ostbayern jetzt schon mal ein großes Gebiet für den DFB abdecken zu dürfen, das war eine tolle Sache über viele Jahre. Und wie gesagt, aber ich habe schon die ein oder andere Anfrage jetzt haben wir in Deutschland außerhalb von Bayern gehabt, aber es hat sich einfach nie richtig, und da sind wir wieder bei dem Thema vorher, es hat sich einfach nie richtig gut angefühlt. Es lag sicherlich auch manchmal an die Kinder, weil ich glaube, ein Schulwechsel, vor allem jetzt mit dem Kind, das aufs Gymnasium geht, und da tust du es dem anders, das Bundesland zu wechseln. Ich finde, das ist für mich einfach auch in der Verantwortung, das man dem Kind gegenüber in seiner Erziehung, finde ich es auch nicht immer dann das Richtige. Deswegen wollten wir, dass das Kind hier in Bayern Abitur machen. Und das haben wir jetzt erledigt und jetzt sind beide stehen auf ihren eigenen Füßen. Von dem her, was jetzt da in Zukunft kommt, ob das einmal außerhalb Bayerns wird. Ich hoffe schon, weil es glaube ich für mich ja dann nochmal eine schöne Lebenserfahrung ist, außerhalb Bayern was zu tun. Aber momentan genießen wir das, dass wir hier sind. Bayern hat einfach eine riesige Lebensqualität, die ja kaum zu toppen ist. Und man ist in der Nähe seiner Eltern. Und das ist momentan auch nur ein wichtiger Baustein, dass man da einfach auch nicht komplett abgehängt ist und hat einen extrem weiten Weg. So kann ich eigentlich immer trotzdem, wenn ich was ist, jeden Tag mal heimfahren, wenn es die Zeit oder die Situation mal erfordern würde. Und das passt dann schon so.
Also da muss ich einhaken. Wir hoffen nicht, dass du so schnell aus Bayern herauswechselst. Du hast mal gesagt, ich glaube, es war bei deiner Zeit in Nürnberg, dass dabei das Privatleben und deine Freizeit kürzer kommen würde, war dir bewusst, denn es sollte keines der beiden beruflichen Felder auf der Strecke bleiben. Ist das Privatleben wirklich so eingeschränkt als Profitrainer oder ist es genau der Grund, warum du gerne in Bayern einfach auch bist, damit du kurze Wege oder mit ihr als Familie auch kurze Wege habt?
Also das Privatleben ist extrem eingeschränkt. Also wer den Job richtig ausüben will, ich glaube, der merkt dann schon, dass dann man muss einer zweiten Familie gerecht werden. Und das ist jetzt in dem Fall 60 München. Das ist für mich gefühlt meine zweite Familie. Das ist in erster Linie mal die Mannschaft, aber der Verein an sich. Und ja, zwei Herren zu dienen, der weiß selber, dass es eigentlich kaum möglich ist. Also muss man Abstriche machen. Deswegen bin ich froh. Und es geht auch nur, dass meine Familie mit am Ort ist, weil es dann trotzdem so am Abend, momentan lebe ich in einem Apartment oder habe jetzt die letzten Wochen und Monate verbracht, dann kommst du abends um 9, 10 ins Apartment und ja, da ist dann niemand da und das ist dann schon eine schwierige Zeit. Und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt, wie gesagt, ja alle an einem Ort sind. Und Profitrainer, das viele meinen immer, Profitrainer ist ein richtig geiler Job. Eigentlich ist es kein toller Job, weil die Dinge, Emotionen im Spiel, die erlebst du als Trainer trotzdem nur ganz, ganz kurz. Es sind ein paar Sekunden, wo du jetzt so wie Chemnitz sowas fühlst. Und dann bist du aber im nächsten Moment, und das ist dann spätestens, wenn es abgepfiffen ist, und das war jetzt in dem Fall relativ kurz, musst du schon wieder reflektiert Meinungen der Presse gegenübergeben, dann eine Pressekonferenz geben und dann bist du aber eigentlich schon wieder im Kopf beim nächsten Spiel. Und wenn man jetzt so als Profi-Trainer eine Woche anschaut, dann würden viele wahrscheinlich dann trotzdem mit einem wieder tauschen wollen, weil, wie gesagt, du bist eigentlich dann nur in diesem Rad eigentlich voll drinnen und bist von früh bis abends nur mit Fußball beschäftigt, nur mit deiner Mannschaft. Ich esse zum Beispiel nie mittags, also das erste Essen ist am Abend und das ist auch sicherlich auch nicht gesund, aber wie gesagt, ich gehe früh laufen, nüchtern und das erste Mal so am Abend, wenn ich rauskomme, gehe dann was essen. Wie gesagt, und so bist du jeden Tag voll drinnen und du kannst die Spiele nicht genießen. Haben viele so die Meinung, ja, die trinken dann ein paar Bier und haben eine riesen Gaudi nach dem Spiel. Spieler vielleicht, ja, sollen die haben. Aber als Trainer, wie gesagt, ich gehe nach dem Spiel heim vom Grünwalder, da gehe ich ein paar, die 10 Minuten zu Fuß vor, dann überlege ich so was muss man am nächsten Tag machen. Dann ist im Büro sofort Besprechung, dann kommen die Co-Trainer dann ins Büro und dann besprechen wir sofort so, was ist am nächsten Tag im Training, was müssen wir in der Videoanalyse am nächsten Tag machen, damit der Videoanalyst dann seinen Job hat, der dann am Abend dann und in der Nacht dann das Video schneidet. Dann bist du dann, ja, planst du den nächsten Tag das Training, dann gehe ich kurz rüber im VIP-Raum, mich ja da dort zu zeigen. Dann trinke ich da einen Radler von unserem Sponsor Hacker Schor, weil das ist richtig gut. Und dann, ja, und dann geht es schon wieder ins Büro zurück. Und dann, weil ich meistens im VIP-Raum komme, ist eh meistens dann 5 Minuten später eh schon kommt das, der Gong, dass wieder zu ist, dass geschlossen wird und dann gehe ich rüber und dann bist du schon an der Planung für den nächsten Tag und ich brauche ungefähr ein Training, 3 bis 4 Stunden, bis es geplant ist. Also bis es niedergeschrieben ist. Also von dem her sitze ich dann noch spät dann im Büro, plane den nächsten Tag. Am nächsten Tag früh kommst du dann schon ganz früh rein, weil du musst das Video dann mit den Videoanalysten durchbesprechen. Dann müssen wir teilweise eine Änderung vornehmen. Dann schaue ich mir in der Regel 2-mal das Video an, damit ich dann, wenn ich es dann bei der Mannschaft präsentiere, damit ich da top Vorbereiter bin. Ja, und dann trainierst und dann bist du schon wieder bei der Planung für die nächste Woche. Dann sitzt man mit dem Trainerstab zusammen, was planst du? Und dann fahre ich heim. Wenn wirklich, in der Regel sind wir 2 Tage nach dem Spiel frei. Und dann fahre ich heim, schaue mir das Spiel vom Gegner am nächsten, vom letzten Spieltag an. Dann hocke ich wieder vom Fernseher, schaue mir 1,5 Stunden Fußball. Und so geht das jeden Tag. Und wie gesagt, wenn ja manche immer denken, ja toll, sag mal, du nimmst eigentlich dann dein Umfeld kaum wahr. Schade drum. Aber das ist halt so, das wird am Ende, ist es der Job so. Und dich treibt eigentlich am Ende, treiben dich nur 2 Dinge. Und das sind, dass du den Fans irgendwo schuldig bist. So fühle ich es immer für mich persönlich. Da ist auch die Leute, die gehen ins Stadion, die opfern alles dafür. Und deswegen finde ich es ja momentan richtig beschissen, dass wir so getrennt sind voneinander, räumlich. Aber ich weiß, dass wir im Geist und im Herzen, dass die Fans trotzdem nah bei der Mannschaft sind, die Mannschaft bei den Fans und wir alle. Aber du nimmst es trotzdem, dann denkst du, die tun alles dafür, dass sie uns zuschauen dürfen, zuschauen wollen, dass sie ins Stadion kommen, opfern jeden Euro dafür, damit sie den Spielern zujubeln dürfen und uns anfeuern dürfen, damit uns leiden dürfen. Das ist für mich dann immer Antrieb, dass ich unter der Woche alles tue und damit wir am Wochenende bestmöglich vorbereitet sind. Und natürlich auch die Mannschaft, wenn du in die Kabine gehst, dann bist du auch, das ist auch dann ein stillschweigender Pakt, dass du sagst, ich will, dass ihr am Wochenende und im Training alles gibt. Dann erwartet ihr aber auch einen Trainer, der auch alles gibt. Und das ist dann immer, deswegen glaube ich, würde ich nie Burnout kriegen, weil die 2 Dinge treiben mich ständig an, damit wir sowohl die Fans, aber ja die Mannschaft, damit wir unseren Job einfach bestmöglich erledigen.
So, bevor wir langsam zum Ende kommen, haben wir uns noch einmal bei den jüngsten Löwenfans umgehört. Es gibt ja beim TSV einen Kids-Club, dem Junge Löwenrudel, wo auch unsere kleinen, großen Fans Mitglied werden können und darüber beispielsweise mit den Profis einlaufen können. Jedenfalls habe ich da eine sehr interessante Frage gestellt bekommen.
Raphael, schimpfst du deine Spieler, wenn sie schlecht spielen?
Ja, Raphael, das ist eine gute Frage. Natürlich muss man als Trainer, wenn es mal nicht funktioniert, seinen Unmut auch mal ausdrücken. Aber in der Regel ist bei mir Schimpfen das falsch. Ich frage mich immer, wenn wir es nicht hinhauen im Spiel, was haben wir als Trainer falsch gemacht, damit die Spieler nicht gut spielen? Das ist unsere erste Frage, sei es in der Halbzeit. Und dann müssen wir was ändern. Ich habe das noch nie erlebt, dass ein Spieler schlecht gespielt hat aufgrund von Einstellung. Sondern das ist, glaube ich, so wie du es vorlebst, so machst du es auch. Von dem her, wie gesagt, kann ich mich jetzt bei 60 nicht erinnern, dass ich einmal extrem laut geworden bin oder die Spieler jetzt dann irgendwo ein Stück weit einmal zurechtweisen musste. Sondern wir bereiten uns top vor, die Spieler gehen ihren Weg mit und ich hoffe, dass es auch so bleibt. Und ich glaube, grundsätzlich jemand anzuschreien oder sonstiges, glaube ich, ist kein guter Ratgeber, weil dann wird am Ende eher zumachen und das ist nicht konstruktiv, sondern es geht immer am Ende darum, Mittel und Wege aufzuzeigen und Lösungen aufzuzeigen, was wir es besser machen können. Und da bin ich ja nicht frei von jeglicher Kritik und deswegen geht es immer darum, Lösungen zu finden und nicht jetzt irgendwo seinen Unmut zu äußern und da über das Geschrei am Ende sein eigenes Versagen am Ende dann dadurch zu kaschieren.
Und Angst, hast du ja gesagt, ist ja auch kein guter Ratgeber. Und wenn man dann vielleicht sehr viel Kritik bekommt, dann könnte, wie gesagt, der Spieler wahrscheinlich tatsächlich zumachen.
Ja, natürlich. Und ich glaube, so das, was ich vorher schon mal gesagt habe, so, die Spieler haben einen Riesendruck. Und Fußballprofi ist nicht einfach. Und auch in der Zeit ist es nicht einfach, weil viele denken immer, so, das ist ein Profi, der kann so das und das abgeben. Aber Fußballprofi bist du halt nur 10, 15 Jahre maximal. Und es gibt keinen Beruf, glaube ich, also ich weiß zumindest keinen, wo du so eine kurze Zeit hast, am Ende, wo du deinen Beruf ausüben kannst. Aber du sollst am Ende, trotzdem ist das Ziel auch, du musst ja dich in der Zeit auch alles Mögliche tun, damit du am Ende auch in den nächsten Jahren nur ein normales Leben führen kannst. Und jeder andere geht in die Rente mit dem Abschluss seines Berufes und bekommt dann Rente. Ein Fußballprofi hat das nicht. Und deswegen ist den Stress, den du hast, den Druck, den du auch für dein eigenes Leben hast, ist schon enorm. Und dann kommen natürlich auch noch Leute in Erwartungshaltung dazu. Ja, und in jedem Spiel gibt es aber komischerweise einen Verlierer. Also außer man spielt unentschieden, aber dann ist trotzdem gibt es einen Verlierer gefüllt. Deswegen ist ja immer eine Mannschaft, ist ja immer der Depp. Und von dem her, glaube ich, ist das für mich immer zu kurz gefasst alles. Sondern ich glaube, das Wichtigste ist, dass man trotzdem jeder Spieler für sich versuchen muss, sich einfach so gut zu entwickeln, dass er am Ende für sich selber in den Spiegel schauen kann und sagen, ich habe das Beste aus mir herausgeholt und ich habe das Beste geleistet. Und das ist dann mehr als Niederlage und Sieg. Und von dem her versuchen wir in die Richtung zu denken und nicht jetzt das ultimative Ergebnis in den Vordergrund zu schieben, weil dann hast du, glaube ich, immer das Problem, dann hast du viel Angst im Spiel, dann hast du viel Versagensangst im Spiel und viel Druck im Spiel. Und wir versuchen eher, dass wir über die inhaltliche Schiene kommen, dass wir einfach Aufkommen für die Spiel stellen. Wir wollen uns in dem Spiel das und das wollen wir halt gut machen. Und das haben wir uns vorgenommen. Und wenn wir das dann schaffen, glaube ich, da haben wir eine große Chance. Und dadurch ist auch das Thema weggelenkt, sondern es ist einfach eine Aufgabe gelenkt. Und das ist, glaube ich, auch im Leben so. Du brauchst einfach für dich, musst du dir Aufgaben stecken, musst du Aufgaben stellen. Ich glaube, dann hast du auch eine gute Chance, auch im Leben gut voranzukommen.
Das ist tatsächlich auch so ein Leitsatz, oder beziehungsweise das ist wirklich hängen geblieben, auch bei mir. In Fürth, als ich 2007 mit Bruno Labbadia zusammenarbeiten durfte, der hat tatsächlich gesagt, man muss sich vor Augen führen, ein Fußballerleben oder ein Fußballerjahr ist wie 7 Arbeitsjahre von einem Normalarbeitenden, ohne das jetzt despektierlich zu meinen. Mhm. Und das ist schon so ein Punkt, wo man dann wirklich weiß, okay, man hat nicht viel Zeit. Man muss wirklich die Zeit nutzen. Und das hast du ja gerade eben auch schon gesagt.
Ja, das ist die meisten, die Leute verkennen das. Deswegen ist im Profifußball zu sein, das ist alles extrem beschleunigt, weil du erlebst so viel. Aber du wirst natürlich auch, und das ist, glaube ich, das verkennt auch, du wirst jede Woche mit dir abgerechnet. Es gibt keinen Beruf, der jede Woche, wo man abgerechnet wird. Und das ist als Trainer natürlich, aber auch für die Spieler genauso. Du lest jede Woche, welche Note du bekommst. Ja, das hat in der Schule schon ständig genervt, wenn da ständig irgendwelche Noten einem um die Ecke gekommen ist. Und jetzt beginnt das in deinem beruflichen Alltag, dass du jede Woche in der Presse öffentlich liest, das war eine 5, das war eine 2, das war eine 3. Und genauso auch jede Woche mit dir abgerechnet wird. Und du musst jede Woche musst du diesem Stand halten. Und deswegen gesagt, das können sich die, die in so einem Geschäft trotzdem nicht tätig sind, können sich kaum vorstellen. Natürlich muss jeder in seinen Job Leistung bringen. Jeder muss in seinen Job 8, 10 Stunden, egal ob er am Fließband steht, egal was er macht, im Büro sitzt, muss er seine Leistung bringen. Aber Profifußball ist auf der einen Seite in meiner Fülle, weil du dann irgendwie so ein gefühlt ein Superstar bist, weil du irgendwo in einem Stadion bist, du wirst angehimmelt, du darfst Autogramme geben, Selfies geben, aber da steckt doch eine Menge dahinter und wie gesagt, ich ziehe immer jedes Mal einen großen und einen riesigen Hut, den ich aufhabe, vor denen, die in dem Geschäft standhalten können und auch vor meinen Spielern, wenn die jede Woche da im Stadion ihrem Mann stehen und dann am Ende, so wie jetzt da in den letzten Wochen und Monaten, gut rauskommen aus dem Spiel und am Ende trotzdem es immer geschafft haben, dass das, was wir uns vorgenommen haben, zu großen Teilen in dem Spiel zeigen konnten.
Ja, wahre Worte. Das Fußballgeschäft ist wirklich ein nicht nur hartes, sondern auch sehr schnelles Geschäft, wo oftmals die Menschlichkeit verloren geht. Aber genau deshalb ist ja hier auch dieser neue Podcast da. Wir möchten die Menschen vorstellen und jetzt zum Abschluss möchte ich noch eine letzte kleine Anekdote loswerden, die auch zeigt, dass du schon vor den Löwen gute Arbeit geleistet hast. Denn am Tag deiner Vorstellung hat mir Birgit Zacher von unserem Premium-Partner Hackup Show eine E-Mail geschrieben mit dem Inhalt: Gute Wahl, aber Zitat, wir hatten ihn zuerst als Trainer. Was hat es damit auf sich?
Ja, ich war über einige Jahre bei Palana ja noch zusätzlich beschäftigt mit einem super Job. Damals kam Palana auf mich zu. Sie würden gern einen Wettbewerb machen, um talentierte, um Fanträume zu ermöglichen. Und dann kam mir die Idee zustande, Spieler zu casten, die am Ende gegen die Profis vom FC Bayern spielen durften. Aber sie wussten jetzt nicht, wie die das machen sollten. Und so kam dann, dass wir dann praktisch das Casting, das ich mir überlegt habe, bekommen so ein Casting, und das war damals nur auf Bayern beschränkt, auf Bezirke. Der Sieger der Bezirke hat dann praktisch gegen den FC Bayern mal gespielt und am Ende war das dann ein weltweites Casting. Also ich war dann zweimal in China mit dabei, habe dann aus ein paar tausend Chinesen drei, vier Spieler ausgesucht, die dann in dieser Palana Traumelf gespielt haben und so habe ich natürlich, und das war für mich aber trotzdem eine wertvolle Erfahrung, Spieler zu scouten, das konnte ich auch von der Talentförderung her sehr gut und wusste, wie das geht, aber jetzt auch letztendlich auch mich in die andere Seite zu versetzen, in eines Sponsors zu versetzen, der einfach sein Produkt verkaufen will und so haben wir dann spannende Momente erlebt und dann immer so 28 bis 30 Spieler, die am Ende dann wirklich gegen die Profis spielen durften, teilweise dann vor ausverkauften Haus, in Burghausen gespielt, in Ingolstadt gespielt, in Regensburg gespielt, haben am Gardasee gespielt. Also von dem her war das ganz, ganz tolle Momente und da habe ich natürlich mit Palana und natürlich dann mit Hakab Schor, war ich da schon denen ihr Trainer und am Schluss habe ich dann die Spiele auch selber gecoacht und das waren, wie gesagt, tolle Momente und wie gesagt, und war für mich, hat das auch einmal den Blick geöffnet am Ende, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, Sponsoren geben ja Geld, um letztendlich den Verein zu unterstützen, aber auch um ihre Marke letztendlich und ihr Produkt und ihre Firma auch irgendwo in den Vordergrund zu bringen und auch letztendlich auch zu präsentieren. Und da habe ich schon verstanden, dass man beiden Sachen gerecht werden muss. Auf der einen Seite den Fußball, und da war Matthias Sammer, damals Sportdirektor, gesagt, hoffentlich verletzt sich keiner. Ich habe gesagt, nee, ich garantiere, dass wir gut Fußball spielen werden, und aber es nicht übertreiben und keiner soll dann hier am Ende denken, macht hier ein Probetraining der grundsätzlichen Fußball. Und das haben wir gut hinbekommen. Und auf der anderen Seite war, glaube ich, unser Partner Palana super präsentiert und super positioniert. Und wir haben dann alle am Ende Spaß gehabt dabei. Und jeder, der war erfolgreich dabei und das war dann schon gut. Und dadurch, wie gesagt, glaube ich, hat die Birgit Zacher gemeint, sie war schon vorher dran an mir.
Ganz genau. Und sie sollte recht behalten, dass es ein guter Fang war. Michael, herzlichen Dank für diese Doppelfolge, für deine Auskünfte, für deine Informationen auch zu dir selber, zu den Spielern, den gerade auch den Umgang jetzt in der Situation. Also es hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja. Und dir natürlich weiterhin und uns allen natürlich alles Gute, bleib gesund und vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank für die Einladung und waren zwei schöne Gespräche und ich hoffe, dass, wie gesagt, unsere Fans, die uns jetzt momentan leider nur hören können, dass die trotzdem vieles mitbekommen und sowas bei uns Tag für Tag so abläuft. Ein bisschen, glaube ich, hinter die Fassade zu blicken, hinter meine Fassade zu blicken, ich glaube, das ist auch wichtig. Und ich hoffe, dass wir bald die Zeit überstanden haben und dass wir dann wieder gemeinsam unsere Mannschaft beim Spielen zu schenken können und hoffentlich auch weiterhin erfolgreich sein können. Und wie gesagt, dass das Löwenherz am Ende dann auch wieder auch in der Öffentlichkeit wieder schlagen kann.
So, das war das perfekte Schlusswort, liebe Löwenfreunde. Das war die zweite Halbzeit mit unserem Premierengast Michael Köllner. Habt ihr Wünsche oder Anregungen für Interviewpartner, schickt uns einfach eine E-Mail an podcast@tsv1860.de und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal liked und abonniert, damit ihr auch immer bestens informiert werdet, wann die nächste Folge rauskommt. Ich sage Servus und vergelt's Gott, dass ihr uns zugehört habt.
Ja! Jetzt ist das Spiel vorbei! Jetzt ist das Spiel vorbei!
Und jetzt ist Schluss! Jetzt ist Schluss!